Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Zu einer ganz ungewohnten Aufnahmezeit.
Ich wollte es gerade ansprechen. Ungewohnter Tag, ungewohnte Uhrzeit. Na, fast. Obwohl, doch, ja.
Und die Aufnahme hing heute am seidenen Faden sozusagen. Ja, ja.
Es hing an dem Verkehr, sagen wir mal so.
Ja, ja, und am Mac Mini.
Ja, das auch, das auch. Aber ich habe dir eben vor der Aufnahme schon gesagt, ich werde jetzt mir einen neuen Mac Mini bestellen, beziehungsweise einen abgehangenen M1 Mini. Und, ja, und dann erstmal damit weiterarbeiten, weil der Mini zickt ja schon seit längerem rum, wie unsere Hörer wissen. Und bevor da jetzt irgendwas passiert, muss da was Neues her.
Und du hast das jetzt vor Hunderttausenden von Hörern gesagt, hätte ich bald gesagt, na, Hunderttausend sind es nicht, knapp davor. Wir haben es jetzt gehört, wir haben das jetzt live on tape sozusagen.
Genau, ich werde das jetzt eiskalt durchziehen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, ob ich ihn aufgesetzt habe, aber ich werde auch kein Backup einspielen, den fange ich wirklich bei Null wieder an.
Ich glaube, das ist auch ganz gesund, das Ding bei Null aufzusetzen.
Ja, das Einzige, was ich gucken muss, aber habe ich eh extern, meine iPhoto-Library, also von daher sollte das eigentlich alles, denke ich mal, problemlos gehen. Das Einzige ist halt die Software, die ich jetzt schon länger nicht mehr eingesetzt habe, die ich dann auf dem neuen M1 dann aber wieder haben will und wo ich auch weiß, dass es Updates gibt, dass ich die dann mir alles wieder zusammensuche und gucke, wo ich die ganzen Lizenzen im Prinzip habe, die ich nicht aus dem App Store dann habe. Ja.
Hast du die nicht im One Password stehen?
Ich habe damit angefangen vor einiger Zeit. Da hatten wir, glaube ich, vor langer, langer Zeit hatten wir da auch mal drüber gesprochen, was da alles mit One Password auch so machbar ist. Und habe da alles, habe da einen großen Teil drin. Deswegen hoffe ich, geht das auch relativ reibungslos. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich alles drin habe, was ich dann letztendlich auch dann installieren will wieder. Aber das, wie gesagt, werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Es geht ja eh erstmal hauptsächlich darum, dass die Podcast-Produktion läuft. Und das ist im Prinzip ein No-Brainer. Das wird relativ schnell aufgesetzt sein. Und alles andere, ich will ja dann auch wieder ein bisschen mit Bildbearbeitung wieder anfangen. Das ist ja so in den letzten Monaten ein bisschen eingeschlafen. Und da muss ich halt gucken, was ich da dann letztendlich für Programme dann wirklich auch noch installieren will. Also auch nicht alles, was ich jetzt hier auf dem Mini drauf habe, sondern wirklich nur so die Sachen, die mir auch wirklich Spaß machen im Prinzip und die Programme, wo ich weiß, die funktionieren. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding. Ja, das kannst du dir mal notieren. So als Thema vielleicht für dass ich das mal vielleicht anspreche, wenn Hörer da Interesse dran haben, was ich da so einsetze dann. Aber das muss ich dann die nächsten Wochen dann einfach zeigen, wenn der neue Mini da ist, was dann letztendlich alles den Weg auf die Festplatte dann findet. Ja,
ja, also ich mache das auch immer so, dass ich immer Stück für Stück die Programme dann installiere, die ich dann wirklich brauche. Ja. Dann kristallisiert sich auch immer sehr gut raus, was man wirklich im Alltags-Workflow benötigt. Also das ist auch immer so bei mir die Vorgehensweise. Und ich mache dann auch meistens immer einen Clean Install, wenn ich dann ein neues System aufsetze.
Ja. Genau, so ist auch der Plan, genau. Und wir hatten es in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass sich die nächste Folge ein bisschen verzögert. Heute ist es soweit. Ich bin auch ganz froh, dass es jetzt so noch geklappt hat. Wir waren ja heute auf der Rückreise im Prinzip. Ja, wir waren die letzten Tage weg und sind dann heute quasi wieder gelandet. Verkehr war super heute, muss ich ehrlich sagen. Hat sich sehr gut fahren lassen. Wir hatten im Prinzip nur kurz mal an der Baustelle oder so dicken Verkehr. Ansonsten sind wir gut durchgekommen. Von daher kann ich da echt nicht meckern. Ja. Also das hat heute wirklich gut funktioniert. Ich hatte so heute Morgen noch so ein bisschen Horrorvorstellung, wie wird es funktionieren oder wie werden wir durchkommen, aber hat sehr gut funktioniert, ja.
Ja, das ist ja auch krass, dass du gleich von der Autobahn an den Schreibtisch bist.
Fast. Also wir haben natürlich erstmal ausgeladen. Ich habe dir ja auch gesagt gehabt, ich esse erst noch eine Kleinigkeit, bevor wir anfangen, da ich nicht weiß, beziehungsweise wir hatten heute Mittag nur eine kurze Kaffeepause beim Fahren. Und sind dann nirgends ja, haben uns da groß nirgends aufgehalten. Das ist ja auch so eine Sache, ja. Auf der Strecke, klar, du hast einen Burger King oder McDonald's oder Nordsee oder so ein Kram, hast du ja an der Autobahn mittlerweile überall im Prinzip oder alle 5 Kilometer hast du ja fast oder hast du irgendwo eine Möglichkeit, Fastfood zu dir zu nehmen. Aber da hatte ich A, nicht unbedingt Lust drauf und B, ja, mit FFP2 oder so. Ich glaube, McDonald's setzt ja da generell auf FFP2 im Moment. Habe ich dann auch keine Lust, ja, muss ich auch sagen.
Naja gut, man kann reingehen, rausholen und das dann im Auto verputzen, notfalls. Ne?
Das ist ja auch. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber wie gesagt, ich hatte keinen Bock auf Fastfood. Ja,
ja, das ist
deswegen auch kurze Pinkelpause, ja, und das war's dann.
Gut, gut.
Ja, ja.
Ja, dann wollen wir nicht weiter in unsere kulinarischen Gewohnheiten einsteigen. somit haben wir auch 3 Werbepartner gerade verschreckt. Burger King, Nordsee und McDonald's wird wahrscheinlich nicht bei uns Werbepartner werden, weil du hast ja keinen Bock auf Fast Food.
mein Gott, ich nehme auch gerne, was war es, die Kuh, die lacht, What's Beef oder, wie heißen dann die anderen nochmal, diese Burgerketten.
Wie heißt sie denn? Die etwas gehobeneren, ja, ich weiß, wen du meinst.
Ja, oder kein Name-Drop, die heben wir uns mal auf, wenn es dann wirklich soweit ist.
Ja, genau. Ich weiß nur, dass der Besitzer der fetten Kuh aus Köln uns zuhört. Schöne Grüße.
Das, oh, genau,
das weiß Grüße. Ich, Grüße dahin. Das weiß ich relativ sicher. Gut, jetzt haben wir wirklich alle Burgerläden durch.
Fast alle, ja.
Und heute habe ich ein Gespräch mit einer größeren Musikverlag geführt. Sagt man Verlag? Ist ja auch egal. Und da sagten die mir 2 Namen und da habe ich als erstes an eine Eissorte gedacht.
Okay.
Ja, also ich will jetzt nicht weiter sprechen, worum es geht, weil da können wir erst drüber sprechen, wenn es spruchreif ist, aber ich hätte die Namen jetzt nicht in erster Linie mit 2 Musikern in Verbindung gebracht.
Gut, aber zurück zu unserem Hauptthema im Prinzip. Ich habe die letzten Tage sehr getrennt vom Internet gelebt. Deswegen schön. Weiß ich nicht ganz genau, oder was heißt nicht ganz genau, ich habe da nichts im Prinzip mitbekommen, was passiert ist. Ich muss echt sagen, ich hatte keinen Rechner dabei, ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte nur mein Smartphone dabei, mein iPhone.
Okay.
Und habe da im Prinzip auch nur genutzt Discord, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte keinen Bock auf Twitter, keinen Feedreader im Blick. Auch Instagram, muss ich ehrlich sagen, habe ich einmal geöffnet und dann relativ schnell wieder, nachdem ich irgendwelche halbnackten Fotomodelle da versucht haben, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, habe ich es auch wieder zugemacht, und habe dann einfach nur so mit ein paar Leuten noch über Discord in Servern, wo ich da beteiligt bin, mal ein bisschen kommuniziert und habe da unter anderem gelernt, das passt wieder ganz gut zu unserem Podcast-Thema, dass der eine oder andere Kollege beziehungsweise Streamer, also nicht direkt Podcast-Kollege, aber Streamer, nicht wusste, dass es auch Headsets mit XLR-Anschluss gibt, ja.
Ja, sehr erstaunlich, dass das einige Leute nicht wissen, aber man kann nicht alles wissen.
Man kann nicht alles wissen und je nachdem auch, mit was man groß geworden ist beziehungsweise angefangen hat, kennt man dann, oder gerade im Gaming-Bereich ist Headset ja im Prinzip nicht unbedingt jetzt vielleicht so der erste Gedanke, wenn es um Ton geht. Ja, die meisten sind ja dann doch mit Mikrofon unterwegs, aber wie gesagt, wir haben ja auch XLR-Headset zum Einsatz, wie viele andere von unseren Podcast-Kollegen ja auch. Aber gerade im Streaming-Bereich, ich glaube, da macht halt auch viel einfach der Videoanteil die Musik, weil viele dann doch lieber ein freies Gesicht haben, um es mal so zu sagen, und vielleicht dann auch einen Kopfhörer aufhaben, wobei da ja der Trend eigentlich auch vermehrt, kann man vielleicht schlecht sagen oder nicht sagen, aber gerade da, wo ich halt immer mal reinzeppe, geht auch der Trend hin zu In-Ears. Ja, und nicht mehr zu den Monsterteilen, die du auf den Ohren sitzen hast. Muss man mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber ich fand es ganz interessant, ja, weil war auch ein netter Chat, den ich da hatte dann noch. mit diesem einen Streamer und da haben wir uns noch ein bisschen über Technik und über Streaming generell unterhalten, weil das ja auch so ein Ding ist, was ich immer mal wieder im Blick habe, aber bei mir mit dem Internet ja einfach nicht geht. Ja, da ist der Upload einfach zu gering. Das würde ich nie hinkriegen. Und außerdem in meinem Alter jetzt nochmal anfangen.
Ach du, es gibt naja, das Alter ist ja heutzutage fast egal, ne?
Ja, das sagt ja auch jeder im Prinzip, wie heißt es nochmal, nicht Influencer, der, ach, hier die anderen Kollegen, die dir immer Tipps geben, was zu machen oder wie du was machen sollst. Nicht Consultants, wie war das andere? Egal, auf jeden Fall, die sagen doch auch immer, ja, das Alter spielt doch keine Rolle, das Internet macht alles möglich, ja.
Ja, das stimmt und Technik macht auch vieles möglich. Ne?
Das auch, da ja, genau. Du kannst ja einen Filter noch drüber legen.
Oder du kannst Avatare auf die Bühne stellen genau. Und sie für dich singen lassen. Also da haben wir ja auch in der letzten Zeit einiges erlebt.
Genau.
Ja, so ist das.
Genau, und wie gesagt, ich habe bewusst auf darauf verzichtet, halt auch nur ein Chromebook oder ein iPad mitzunehmen. Ja. Und war sehr gut, vollkommen entspannt. Ich hatte jetzt auch das nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse.
Nee, das hat man ja meistens immer erst dann, wenn man sieht, was man verpasst hat. Weil wenn man nicht weiß, was man verpasst hat,
wie soll man wissen? Ich habe auch in die E-Mail reingeguckt und war dann doch etwas überrascht heute, ja.
Ja. Es ist ja auch im Moment nicht so viel los in der Technikszene. Also jedenfalls nicht, wo ich den Blick drauf habe. Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Blickwinkel. Ganz klar, also wir leben ja irgendwie alle in einer Bubble und jeder ist unterschiedlichen Bubbles unterwegs, wie ich es schon sagte. Ne? Ja. Es ist nicht, dass ich wieder irgendwelche E-Mails bekomme, ja, das und das und das. Also es ist auf unsere Bubble bezogen.
Genau. Was ich sagen muss, ich hatte sehr interessante Gespräche mit einem Lebensgefährten von der Tochter ist jetzt zu viel gesagt, weil ich habe ja keine eigene Tochter, aber das ist von Freunden von uns die Tochter und da hatte ich mit ihrem Lebensgefährten sehr gute Gespräche, also sehr interessante Gespräche gehabt, gerade im Bereich E-Mobility, ja, und das war, wie gesagt, das hat ja auch zu uns im Prinzip ganz gut gepasst, ja, wir zwei auch gerade im Bereich Automobil, ja, und wie nennt sich es, BEV? Battery Equipped Vehicle, ich glaube BEV. Ja. Ja. Mhm. Das war wirklich mal interessant, da auch gerade von einem wirklich sehr jungen im Vergleich zu mir einen sehr jungen sich zu unterhalten und da mal zu sehen, wie so seine Einblicke und gerade auch dann die Marken, Fahrzeuge und das Verständnis zu sehen, was halt da ist in Bezug auf elektrische Fahrzeuge. Das war auch sehr interessant. Ja. Da könnte man auch wieder eine komplette Folge mit vollstopfen. Ja.
Auf jeden Fall. Und wir beschäftigen uns ja auch gerade mehr, also jedenfalls ich im Moment, mehr mit dem Thema E-Bike. Und vielleicht wird das auch ein Thema, was wir im nächsten Jahr etwas verstärkt angehen. Hm. Das kann durchaus sein. Also das Thema lässt mich ja nie so ganz los. Ich habe ja immer noch nicht das perfekte E-Bike gefunden, was mir gefällt. Also theoretisch gefunden habe ich es schon, aber sagen wir mal, was ich auch bezahlen kann. Natürlich.
Da sagst du was. Ich habe die Möglichkeit genutzt und war bei Coratec die letzten Tage, mal kurz. Kurz ist gut gesagt, ja. Und habe mir da ein paar Räder von der letzten und von der aktuellen und ein paar interessante Ideen für die nächste Saison gesehen und hatte dann auch ein Fahrrad in der Hand für 11.000 Euro, ja.
Das geht schnell. Also da kann man sich das schnell. Gedacht,
Freunde. Und er noch so, hier willst du mal raus auf den Testparcours und so und ist so, nee, komm, lass mal stecken, ist in Ordnung.
Dann ist man erst angefixt.
Ich habe jetzt hier kaum auf dem Fahrrad gesessen dieses Jahr. Und dann sollst du da raus auf den Testparcours? Nee, komm, lass
mal. Ja gut, du bist ja im Mountainbike-Bereich unterwegs. Das ist was ganz anderes, ja. Ja, muss man dazu sagen.
Nee, aber das war auch wirklich sehr interessant. Also da habe ich auch gesagt, hier, das hat sich zufällig ergeben, weil wir gerade in der Nähe waren und da ist ja auch Coratec und ich so, nee, weiß ich nicht. Und ich so, ich kenne den und den, lass uns doch mal hinfahren. Also wie gesagt, so Sachen liebe ich ja, wenn spontan irgendwo sowas kommt, genial, ja.
Ja, und ich habe auch festgestellt, ich bin in der letzten Zeit auch öfters mal E-Bikes Probe gefahren und das ist teilweise ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich habe da so ein gehyptes Bike aus Holland oder aus den Niederlanden Probe gefahren und habe dann ein paar Tage später ein Premium-Gerät aus deutschen Landen Probe gefahren Und das ist, als ob du von einem Lader auf einen Maybach gehst. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so Welten sind. Und dass es da so riesen Differenzierungsmerkmale gibt. Und auch das ist wirklich spürbar. Glut liegt wahrscheinlich auch am Antriebskonzept. Das andere war ein Produkt, was einen Vorderradantrieb hat, was ich generell für sehr problematisch halte oder was mir gar nicht liegt vom Antriebskonzept. Und das war aber auch das größere Problem bei dem Rad. Naja, das nur so.
Was ich jetzt auch gesehen habe, allerdings nicht jetzt die Tage, sondern auch nur online, sind zwei Motorkonzepte beim Fahrrad.
Okay.
Fand ich auch sehr interessant, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Müsste man wirklich dann mal irgendwie in der Hand haben, also live mal erleben.
Also Mittelmotor und hinten oder?
Nee, Front und also Narben, zwei Narbenmotoren, vorne und hinten.
Okay.
Inwieweit das wirklich praktikabel ist und Sinn macht, mal dahingestellt. Aber ich fand alleine die Idee, beziehungsweise die Ausführung ganz gut, weil klar, Narbenmotoren kennt man ja. Auch Front und Heck, ja, mittlerweile eigentlich zu Genüge. Aber das war schon recht interessant. Also da muss man mal einen Blick drauf werfen. Wobei ich ja nach wie vor eigentlich von den Motoren im Tretlage
überzeugt bin. Finde ich auch sehr interessant. Oder das für mich persönlich das interessanteste Antriebskonzept, ja, auf jeden Fall. Aber er hat sich ja so viel getan im E-Bike-Bereich in der letzten Zeit.
Und genau, was ich auch jetzt zwar nicht in der Hand hatte, aber im Laden auch gesehen habe, ist Lastenfahrrad von Riese und Müller.
Ja.
Das war auch sehr interessant. Preislage, okay, das war auch der höhere vierstellige Bereich, ja. Aber sehr interessantes Fahrrad. Und da ist auch, wie gesagt, der Lebensgefährte mit gefahren. Der hatte das mal ein Wochenende zur Probe und ist da sehr begeistert davon, ja.
Ja, also mein Traumfahrrad würde auch von Riese und Müller kommen, muss ich dazu sagen. Das ist auch so meine Konfiguration, die ich mir derzeit rausgesucht habe. Aber da liegen wir auch knapp bei 10.000 Euro. Und das ist halt das Problem.
Das geht halt sehr schnell, ja.
Ist halt ein Premium-Hersteller und es ist halt auch eine Fahrradmanufaktur. Wir reden hier nicht von Riesenmassenfertigung. Wir reden hier wirklich von hochwertiger deutscher Handarbeit. Das muss man dazu sagen. Also das sind so Produkte wie die Firma Rose zum Beispiel. Rose machen auch hervorragende Fahrräder. Die kann man jetzt nicht mit irgendwelchen Massenprodukten aus den Niederlanden vergleichen. Und das sind ja auch zwei völlig verschiedene Konzepte. Ne?
Ja. So ist aber das. So, gut gehijackt von mir.
Ja,
jetzt klärt mich mal der Tobi auf, was denn so seiner Meinung nach an Themen.
Absichtlich mal ein bisschen abschweifen, weil die Themenlage gar nicht so prall ist. Aber wir haben ja ein kleines Nachtragsthema. Wir haben vor ein paar Folgen darüber berichtet, dass ein Schweizer Student, mittlerweile ist er glaube ich schon Ingenieur und hat sein Studium erfolgreich beendet. Ich wollte gerade sagen, erfolgreich abgebrochen. Nee, er hat es erfolgreich beendet. Und der hatte ja damals ein kleines Teaser-Video ins Netz gestellt, wie er ein iPhone 10 umgebaut hat auf ein iPhone 10 auf USB-C Ladeport. Nicht nur Ladeport, mittlerweile hat sich auch herausgestellt, dass es auch dass er auch Datentransfer zulässt. Also das ist ein voll funktionsfähiger USB-C-Port, der dort eingebaut worden ist. Das hat er damals, wie gesagt, auf einem iPhone 10 gemacht und er hat auch angekündigt, dass noch ein ausführliches Video dazu kommen wird. Das hat er jetzt gemacht, das hat er jetzt nachgeholt. Das Video wurde veröffentlicht und hat auch wirklich sehr schön Stück für Stück erklärt, wie er diese Umbaumaßnahmen vollzogen hat. Man kann es als extrem versierter Techniker und Bastler auch eventuell nachbauen, wenn man die Spezialwerkzeuge dazu hat. Also er hat geschildert, was er alles dafür benötigt und dass es nicht so trivial ist. Vom Mikroskop angefangen bis zum SMD, Löttechnik und etc. Also schon, man braucht da schon eine sehr gut ausgestattete Werkstatt. Aber theoretisch ist durch dieses Video auch der Umbau nachzuvollziehen und auch für extrem versierte Bastler auch nachzumachen, wenn man das wirklich will. So, und er hat jetzt das Gerät auf eBay gestellt. Und der letzte Punkt der Auktion war knapp über 100.000 Euro, ist glaube ich jetzt ein bisschen höher gegangen. 100.000 Dollar ist glaube ich jetzt noch höher gegangen, das war der letzte Punkt, wo ich drauf geschaut habe. Also das Ding ist jetzt tierisch durch die Decke gegangen. Allerdings knüpft er auch ein paar Bedingungen daran, wer das Ding ersteigert, muss sich damit committen, dass er das Gerät nicht als Daily Driver benutzen darf, dass er keine Software-Updates machen darf und dass er das Gerät auch nicht öffnen darf, also hardware-technisch öffnen darf. Das sind die Bedingungen, die er an den Käufer stellt. Ja, also mehr oder weniger unbrauchbar für den täglichen Einsatz, dadurch, dass er diese Punkte halt ausschließt. Wer das wirklich haben will, ja gut, mir wäre das jetzt ein bisschen zu teuer.
Ein bisschen ist gut, aber ich frage mich, wer da bereit ist, dafür so viel Geld zu bezahlen.
Ja, das sind wahrscheinlich Freaks, die es haben, etc. pp., die das...
Ja, die wollen es dann aber auch nutzen und irgendwo zeigen wahrscheinlich.
Ja, ich kann es nicht
oder selbst wenn es einer nicht zum Nutzen kauft, sondern sich angucken will, wie er das technisch gelöst hat, der will es wahrscheinlich auseinandernehmen, ja.
Von daher, ja, ich habe darüber mit einem Bekannten gesprochen, der wirklich extrem tief im Thema SMD-Lötechnik ist und der auch wirklich Elektroingenieur ist, der auch Ahnung davon hat und der sagte mir, ja, mein Gott, das kann man eigentlich günstiger haben. Man beauftragt dementsprechend Firmen, die das können, so ein Ding umzubauen und dann hat man das für zwischen 2.000 und 3.000 Euro Kosten maximal. Also es wäre auch alles möglich. Dadurch, dass man ja dieses hervorragende Video hat, weiß man, wie es halt funktioniert. Ne? Also das wäre die günstigere Alternative, als jetzt 100.000 Euro dafür auszugeben.
Ja, aber selbst das.
Ja, aber ist ein Unterschied, ob ich jetzt 3.000 Euro bezahle oder 100.000 Euro.
Ja klar, aber selbst die 3.000 würde ich da nicht ausgeben für.
Nein. Selbst wenn ich das Geld hätte wie Hulle, würde ich das auch nicht machen.
Okay, wie Hulle ist wieder ein anderes Thema.
Wie Hulle ist auch mal eine Frage der Definition.
Ja, genau.
So, aber gut. Ja, das war so das kleine Nachtragsthema zum Thema iPhone. Ja, schön, schön. Und dann hat man so ein paar positive Stimmen aus der Entwicklerszene gehört. Speziell Twitter hat sich da öffentlich zu geäußert, dass sie ihre ganzen iOS- und Android-Entwickler neue Laptops in die Hand gedrückt haben. Das heißt Laptops, MacBooks, um genau zu sein, und nämlich voll ausgestattete MacBook Pros mit dem M1 Max-Prozessor. Gab es auch einen Tweet vom Technical Chief Officer auf Twitter, der das auch nochmal begründet hat, warum. Sie hatten in der Vergangenheit mit den Intel-Geräten extreme Probleme, was die Hitze anbelangt oder belangt. Das heißt, die Dinger haben sich dann gedrosselt, weil die Dinger einfach überfordert worden sind von der Software und sie extrem oft an die Grenzen gestoßen sind. Und das war eines der Hauptgründe, warum sie jetzt ihre komplette Entwicklerinfrastruktur hardware-technisch gesehen umgestellt haben. Den Prozess hatten sie schon lange im Auge. Sie haben halt schon angefangen, wo die ersten M1-Geräte rausgekommen sind, also die ganz normalen Standard-M1-Prozessoren Stück für Stück das intern umzustellen und sind jetzt halt final im Entwicklerteam auf die ganz großen Geräte umgestiegen. Und sie erhoffen sich dadurch mehr Effizienz, schnellere Verarbeitung und dass die Geräte, wie gesagt, durchgehend am Limit arbeiten können und nicht irgendwann gedrosselt werden durch Überhitzung, was bei den Intel-Produkten wohl sehr oft vorgekommen ist. Ja. Schön zu hören, dass das jetzt so und so gut und so positiv angenommen wird, das ganze Thema.
Ja, man hat ja in der Vergangenheit gerade auch von den 16ern immer mal wieder gehört, dass unter hoher Last halt einmal die Wärmeentwicklung relativ groß ist, die Lüfter teilweise halt unangenehm laut sind für ein MacBook. Und wie die Akkulaufzeiten sich halt dadurch reduzieren. Das sind alles Punkte, die ja der M1 Max beziehungsweise generell die ARM-Technologie oder das Apple Silicon ja gelöst haben soll. Beziehungsweise, so viel man bis jetzt gesehen hat, auch der Max gelöst hat. Ja. Mhm. Von daher ist das, denke ich mal, gerade für die Entwicklungsumgebung oder für die Entwickler auf jeden Fall der richtige Schritt, dass man da sagt, man geht dann auf die Geräte, ja. Und wenn man mal auch guckt, wie groß der, gerade auch mit Xcode, der Vorteil ist, was das Kompilieren von Projekten betrifft, hat man, glaube ich, nichts falsch gemacht. Ja.
Ja, das war auch ein Thema, was er halt angeführt hat. Ja, also die Verarbeitungszeiten sind extrem unter dem, wie sie bei den Intel-Prozessoren sind, die Zeiten. Also das ist Wahnsinn. Mhm. Ja. Auch die Firma Uber. Uber hat sich da auch committed und die sind jetzt auch umgestiegen. Das habe ich heute noch gelesen, dass die auch M1 Max-Geräte jetzt im Einsatz haben. Ja. Ja, das sind halt wirklich mobile Workstations. Ne? Das ist halt so. Das ist richtig Power, die man da bekommt.
Ja. Ja. Und da fällt mir gerade was ein, was ich heute im Radio gehört habe, weil du Uber angesprochen hast. Mhm. Und wir vorhin über, unter anderem ja über E-Bikes gesprochen haben. Ich habe heute im Radio, hatten sie es in den Nachrichten, das Urteil zu diesem einen Prozess in Bezug auf Fahrradkuriere, dass Fahrradkuriere Anspruch haben, ein Arbeitsmittel von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt zu bekommen, also sprich Fahrrad und Smartphone. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das A in der Branche halt jetzt, wie es umgesetzt wird, wie es angenommen wird, wie es umgesetzt wird und B, welche Auswirkungen das vielleicht auf andere Branchen hat, die ja vergleichbar arbeiten. Sprich, dass der Arbeitnehmer sein eigenes Werkzeug mitbringt.
Lieferando macht es, glaube ich, auch.
Dass, ja, von daher bin ich echt mal gespannt. Ist mir gerade nur eingefallen, weil das, wie gesagt, war in den Nachrichten. Ich hatte nur mal was mitgekriegt, dass da ein Prozess läuft. Und hat, wie gesagt, jetzt haben sie gerade gesagt, es ging halt so aus und ich so, hoppla, hoppla, also das wird für die Branche, denke ich, auch nochmal so ein Ding, das könnte, für den einen oder anderen wahrscheinlich, oder Anbieter auch erstmal ein großes Fragezeichen auf der Stirn sein, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja. Wie gesagt, ist mir gerade nur eingefallen, weil wir das von Uber hatten und das ist ja auch so eine Diskussion gewesen bei Uber, auch was Bezahlung und Urlaub betrifft und noch ein paar ganz andere Themen. Und wir haben das ja auch hier gerade auch bei Lieferdiensten. Du hattest ja eben Lieferando schon angesprochen, aber das betrifft ja auch Paketdienste teilweise, wo Leute mit ihren Privatfahrzeugen abends noch Pakete ausfahren. Deswegen, ich bin da echt mal gespannt, was das eventuell noch nicht nur für jetzt Fahrradkuriere die Branche betrifft, sondern eventuell auch Auswirkungen auf andere Branchen noch hat. So, aber genug zu dem Thema. Kurzer Einwurf.
Ja, genug zu dem Thema. Lass uns über Karl Klammer sprechen.
Falls, Karl Klammer ist, falls die heutige Jugend sich noch daran erinnern kann, ja.
Ja, oder auch in den Staaten oder in den englischsprachigen Ländern hieß er ja Clippy. Bei uns hieß er ja Karl Klammer. Typisch deutscher Name.
Ja.
Klar, dass er dann Karl Klammer hieß oder heißt. Er existiert ja wieder, er ist zurückgekommen. Er hat quasi sein drittes Comeback, mehr oder weniger, oder das zweite Comeback, so kann man es ja sagen. Ihn gab es als Sticker-Paket in Microsoft Teams. Das Ganze wurde dann aber wieder rausgenommen und es gab da wohl einen riesen Aufschrei, in Anführungsstrichen. Der Aufschrei war so groß, dass ich ihn erst jetzt mitbekommen habe. Also so groß kann er da nicht gewesen sein. War so eine Randnotiz, die mir heute über den Weg gelaufen ist. Jedenfalls gab es dann auf dem Microsoft-Feedback-Portal eine große Beschwerde einiger Nutzer, warum sie nicht mehr die Karl-Klammer-Sticker-Pakete in Teams haben. Und das schien wohl Microsoft dazu bewogen zu haben, das Ganze umzustellen und das Sticker-Paket wieder zurückzubringen. Ja, das Einzige, was mich halt jetzt gewundert hat, war, dass so viele Nutzer das Sticker-Paket zurückhaben wollen. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Deswegen habe ich jetzt diese kleine Randnotiz mit in die Sendung genommen. Ja, also ich habe da jetzt nicht die positivsten Verbindungen zu Karl Klammer, ne?
Also ich war damals, als es noch relativ, was heißt neu, aber als es halt noch aktiv als Funktion da war, fand ich das in Windows eigentlich ganz witzig. So es die erste war Woche oder so. Die erste Woche oder so. Danach, mein Gott, hat es eigentlich mehr genervt, als dass es dann wirklich geholfen hat. Dass es ein Sticker-Paket in Teams gab, habe ich nie bemerkt. Allerdings bin ich auch einer derjenigen, der mit Stickern nicht in Teams arbeitet. Generell mit Teams eigentlich nur dann, wenn es sein muss. Mit Stickern schon gar nicht, ja.
Ja, also ich muss zwangsläufig mit Teams arbeiten.
Ja, ich ja auch. Ich versuche es halt aufs Nötigste zu beschränken, weil du auch gerade mit der Chatfunktion, die es da gibt, manche Kollegen das auch sehr übertreiben. Aber gerade mit Stickern oder so. Nee.
Ja.
Das ist mein Ding, ja.
Naja, jedenfalls, das war so eine Randnotiz, die ich hier reingenommen habe.
Ja.
Gut, gut. Ja, du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen, jetzt eine doofe Frage. Aber es gibt jetzt eine sehr positive Nachricht zum Thema Face ID in Hinblick auf Reparatur von freien Werkstätten oder von Werkstätten, die jetzt nicht offiziell von Apple autorisiert sind. Da gab es ja in der Vergangenheit die Situation, oder die gibt es ja derzeit immer noch, weil das Update oder die Veränderung kommt demnächst erst, wenn man ein Display reparieren möchte und das von Face ID löst und es wieder zusammenführen will, muss man eine spezielle Software haben in Kombination mit einer Hardware. Und diese Software und Hardware hat Apple und wie gesagt einige Apple Premium Reseller, die dazu halt autorisiert sind, diese softwaretechnische und hardwaretechnische Hochzeit wieder vollziehen zu können. Da gab es ja einen großen Aufschrei, dass jetzt dieses iPhone oder das iPhone 13 halt diese Schutzfunktion hat. Wir hatten auch schon ausführlich darüber gesprochen. Über diese
Situation. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, über die Diskussion, ja.
Genau, und da haben wir auch gesagt, naja, es könnte halt sein, weil es halt auch ein sicherheitstechnisches Feature ist und dass es halt seinen Grund hat, etc. pp. Wir haben da einige Spekulationen aufgestellt und heute sind wir eines Besseren belehrt worden. Das Ding hat nachweislich keine sicherheitsrelevanten Funktionen und Probleme, wenn man das halt auf normalen Wege wieder verheiratet, auf den konventionellen Problemwege, weil Apple ändert das Ganze, Apple rudert zurück. Es gab einen ausführlichen Bericht bei The Verge. Da gab es halt eine Aussage von einem Apple-Sprecher, man werde die Standard-Bildschirmreparatur künftig wieder erlauben, ohne dass Face ID deaktiviert wird. Das ist halt das Statement, was ein Apple-Sprecher gegenüber The Verge oder rausgehauen hat. Und das ist eigentlich ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Das ist auf jeden Fall positiv, ja.
Ja.
Dann würde es mich mal interessieren, was sie zum Umdenken bewogen hat.
Ich glaube, das war der Druck von den aus der freien Reparaturszene, also iFixit und wie sie alle heißen, dass die dementsprechend ein wenig Druck ausgeübt haben. Also iFixit ist ja nur einer von vielen, die sich da engagieren. Da gibt es ja auch noch andere Kollegen. Ich meine auch Steve Wozniak hat sich mittlerweile dieser Bewegung angeschlossen und macht da ein bisschen mobil. Und in gewissen Bereichen ist das auch korrekt und das sollte man auch tun, aber man muss halt immer abwägen, was gut ist und was nicht gut ist. Und gerade beim Display bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil da gibt es natürlich auch riesen Qualitätsunterschiede und wenn da irgendwelche Third-Party-kompatiblen Displays reingenagelt werden, da habe ich ja schon öfter auch in der Vergangenheit meine Bedenken geäußert und ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Was die Qualität angeht, weil da kann man ja irgendwie da irgendwas reinnageln, irgendwas Kompatibles und
Ja, okay, solange. Es sollte einem schon bewusst sein, dass wenn man eine Reparatur nicht bei Apple ausführen lässt und die Reparatur auch so unglaublich günstig ist, dass man da nicht unbedingt ein vergleichbares Originalteil oder zu einem Originalteil vergleichbares Teil bekommt.
Ja. Das sollte dir und mir bewusst sein, da wir ein wenig technischen Background haben. Aber so die Oma Erna von nebenan, wenn die das an der Straße sieht, da ist der iPhone-Doktor, da gehe ich mal hin und der sagt, ich baue dir da ein neues Display ein, dann ist die halt sehr gutgläubig. Und was heißt gutgläubig? Die geht davon aus, dass der schon weiß, was er tut. Ja, und das könnte Probleme geben, nach meiner Meinung.
Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie entscheiden, oder dass es kommt jetzt
demnächst. Es ist gut, dass sie da zurückrudern. Ja. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass Apple verstärkt mehr auf die Kunden eingeht im Moment. Also da gibt es ja nun viele.
Ich sehe das ein bisschen skeptischer. Ich denke mal, sie wollen da Angriffsfläche einfach rausnehmen.
Ja, ich glaube, oder vielleicht ist auch nur so eine Nebelkerze nach dem Motto, naja, dann gestehen wir das mal an der Stelle zu, machen aber an anderer Stelle wieder was dicht oder so. Also das kann natürlich auch nur eine Taktik sein.
Was anderes dicht, glaube ich jetzt eher nicht, aber sie nehmen da ein bisschen Druck vom Kessel und sie stehen ja auch unter Beobachtung. Und ich denke mal, das ist halt mit so ein Ding, wo sie sich halt einfach nicht um oder nicht angreifbar machen wollen. Weil wenn es wirklich auch über das Thema Sicherheit, was ja wirklich ein sehr wichtiges Thema für Apple ist, da keinen Zusammenhang gibt oder keinen nennenswerten oder einen zu vernachlässigen, weil du das anders lösen kannst und es keinen Einfluss im Prinzip auf die Sicherheit hat, ob beide Teile jetzt, wie hast du vorhin gesagt, verheiratet werden können von demjenigen, der die Reparatur ausführt, dann, um Gottes Willen, ja, dann sollte man sich den Schuh auch nicht unbedingt anziehen, ja, in der Situation und unter der Beobachtung, die man momentan einfach steht. Und wenn man, das war auch heute gerade in den Nachrichten auf der Autobahn, das Urteil in Bezug auf Google, ja, was da jetzt nochmal vom Europäischen Gerichtshof, glaube ich, jetzt bestätigt wurde. Die, ich weiß nicht mehr die Summe, aber es geht ja in die Milliarden, die sie an Strafe zahlen sollen. Wie gesagt, Apple steht auch unter Beobachtung und da wird das ein oder andere Verfahren angestrengt. Da macht es vielleicht Sinn, wie gesagt, da ein bisschen, ja, sich nicht so angreifbar machen zu können, ja, oder da auch den Willen zu zeigen, dass man an Änderungen bereit ist, Änderungen auch zu machen, ja, wo es denn
ja, klar.
Machbar ist, ja.
Das sehe ich genauso. Ja, das nächste Thema ist ganz interessant. Da gab es Probleme bei einigen Kunden, die mit einem T2-Chip und einem Intel-System unterwegs sind. Na gut, das eine schließt das andere mit ein. T2 geht letztendlich nur mit einem Intel-Prozessor. Und die abgedatet haben auf macOS 12, also Monterey. Da gab es einige Kunden, die quasi ein gebricktes Gerät hatten, weil die Firmware fehlerhaft war. Also das Bridge OS, was letztendlich für die Steuerung und für die Funktion des T2-Chips zuständig ist. Und da gab es, wie gesagt, in der Firmware, also im Bridge OS, ein Fehler. Komischerweise hat es nicht alle Kunden betroffen, sondern wiederum nur einige verschiedene Kunden, also jetzt nicht durchgehend, aber die Masse der Kunden war nicht gerade gering. Ich hatte auch mit 2, 3 Leuten zu tun, die ein gebricktes Gerät hatten.
Oh,
und selbst kann man da nichts mehr tun letztendlich, es sei denn, man hat einen zweiten Mac und kann von dem über den Apple Configurator den defekten Mac in den DFU-Modus versetzen, ähnlich wie es bei den iPhones ja funktioniert, wenn die aus irgendwelchen Gründen gebrickt sind, kann man das ja auch mit dem Mac machen. Und das funktioniert halt in dem Fall aber nur, wenn ich einen zweiten Mac habe. Ansonsten muss ich das Gerät zum Apple Service Partner bringen oder direkt einschicken, etc. Im Moment Apple hat ja auch sich, da gab es auch eine Stellungnahme von Apple, dass sie die Probleme eingeräumt haben und mittlerweile gibt es ja auch ein Update, also es sollte jetzt halt nicht mehr passieren, aber die Geräte, die halt betroffen sind, kann man halt nur über einen zweiten Mac oder direkt über Apple wieder instand setzen. Ja, was zeigt mir das? Man sollte immer 2 Macs haben.
Wenn ich schon
oder denke, zumindest dass ich einen funktionierenden.
Ja, aber wenn ich mal zurückdenke, wir hatten da ja auch schon oft über bootfähige Backups und sowas gesprochen, wie einfach das in der Vergangenheit war, einen nicht mehr startenden Mac in der Regel halt wieder zumindest mal auch extra booten zu können.
Aber das hat für mich mal wieder, also für mich ganz persönlich gezeigt, dass diese Einrechnerlösung für mich persönlich nicht tragbar ist.
Ja, gerade auch wenn man halt beruflich drauf
angewiesen ist. Damit arbeitet.
Das also, ist sowieso so eine Sache. Entweder man hat halt entsprechend irgendwo einen Servicevertrag, dass halt Ersatzgeräte relativ zügig dann auch da sind. Ja, am besten halt diesen 24 Stunden Turnaround oder noch schneller, je nachdem. Ja, da gibt es ja die ein oder anderen Angebote oder Verträge, die man ja auch dann entsprechend abschließen kann. Aber das setzt natürlich auch voraus, du hast ein Backup deiner Daten, was du dann auch entsprechend einspielen kannst. Ja.
Das sind natürlich viele Faktoren, die ineinander greifen müssen, damit natürlich der perfekte Workflow kontinuierlich durchgeführt werden kann, ganz klar. Naja, aber es gibt ja viele Leute, die haben wirklich nur einen Rechner und haben einen Laptop, nutzen den stationär zu Hause am Bildschirm und unterwegs. Das wäre mir zu heikel. Ich möchte meine stationäre Station haben und meinen Laptop haben und ich bin dann immer auf Nummer sicher.
Ja. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, mehrmals auch Ja, gerade im Hinblick jetzt auf meinen Mac Mini. Ich habe ja früher auch eigentlich immer zwei Macs gehabt. Ein PowerBook oder ein MacBook, je nachdem. Dann halt den Mini. Was ja auch wirklich eine super Lösung ist. Ja, du hast zwei Geräte, wenn eins irgendwie ausfällt, kannst du aufs andere umsteigen. Das muss ja nicht unbedingt kaputt sein. Ja, dann kann ja auch einfach nur der Akku vom MacBook leer sein und du hast vielleicht das Netzteil in der Firma liegen lassen oder so, ja. Dann hast du dein Zweitgerät noch, auf das du ausweichen kannst oder halt gerade, wenn was defekt ist, ja. Das ist halt das Schöne an der Sache. Fällt mir halt momentan ein bisschen schwer, weil auch die Kohle beziehungsweise weil halt der Anschaffungswiderstand auch entsprechend ist. Und vielleicht liegt es auch am Alter, man halt da vielleicht mal zweimal guckt, für was man den Euro dann ausgibt. Das ist bei mir auch so, wir hatten ja gesagt, ich werde mir ein Mini jetzt bestellen. Ich werde da jetzt auch nicht gerade die teuerste Konfiguration wählen. Und dann halt mal gucken, was im Frühjahr passiert. Und mal gucken, vielleicht zieht auch irgendwann mal wieder, wenn es passt, vielleicht ein refurbished oder ein gebrauchtes MacBook Pro bei mir ein. Halt mit Apple Silicon, ja. Und dann hättest du auch wieder zwei Geräte, ja. Oder aber, was man machen muss, ich muss mal gucken, meine Frau braucht jetzt auch unbedingt was als Nachfolger für ihr MacBook Air, was jetzt sehr in die Jahre gekommen ist und da es jetzt auch Zeit wird. Und das wird bei ihr sowieso eine Firmenanschaffung werden. Da ist sie ein bisschen flexibler als ich. Von daher mal gucken, was es bei ihr wird. Notfalls könnte man vielleicht sogar da noch drauf ausweichen. Das muss ich mal gucken, inwieweit sie da bereit wäre, dass ich mir das eventuell noch so einrichte, dass ich da halt drauf ausweichen könnte, zumindest mal für die Podcast-Produktion, wenn es denn wirklich sein müsste. Aber wenn da ein neuer Mini einzieht, denke ich, bin ich da auch erstmal auf der sicheren Seite, aber da sollte relativ wenig passieren dann erstmal wieder.
Ja, das hoffe ich dann, dass man dann ein stabiles Setup hat.
Ja,
das ist ja das A und O für unsere Podcast-Produktion, dass unsere beiden Setups funktionieren, sonst haben wir hier ein Problem.
Ja. Ja, weil nach wie vor, ich habe ja hier auch den Windows-Rechner, aber ich habe da schon diverses ausprobiert, aber das ist halt alles, wenn man halt einen bestimmten Workflow oder auch Programme einfach gewöhnt ist, ja, die es so dann für Windows nicht gibt, gerade weil man halt da mit Apple-Software unterwegs ist, wird es halt schwierig, ja.
Ja, letztendlich, der Hörer merkt es nicht, ob es auf dem Windows-Rechner oder auf dem Mac produziert worden ist. Von daher wäre das nicht das große Problem. Ja. Das ist wohl wahr. Gut, es gibt so ein paar Neuigkeiten zum Thema Chipkrise in der Autobranche oder besser, das heißt ein paar Neuigkeiten. Ich habe mir jetzt mal exemplarisch eine interessante Situation rausgepickt. BMW hat Probleme.
Ja, genau, das habe ich mitbekommen, weil wir uns da auch drüber, wie gesagt, da hatte ich mich dann auch in Bezug auf E-Fahrzeuge etc. Kam das Thema dann auch auf. Wir haben uns da so gut es geht halt drüber unterhalten und ich fand das schon sehr interessant, vor allem, weil ich es zuerst falsch verstanden hatte. Weil die Rede dann einfach nur war, verzichtet auf Touchscreens und ich noch so, what? Kein Bildschirm mehr? Aber darum ging es ja nicht. Ja.
Ja, Gott sei Dank ging es darum nicht. Also BMW liefert ihre Fahrzeuge ab November, also die ab November produziert werden und auch nur einige, also nicht die komplette Flotte, ohne Touchscreens aus. Das bedeutet, dass da ganz normale, konventionelle
oder mit Screens, genau.
LC-Displays drin sind. Also Standard-LC-Displays.
Oder wie früher im Prinzip.
So wie früher, zurück in die Zukunft, oder wie war das? In die Vergangenheit, in dem Fall. Und alternativ war es ja immer so, man hatte halt beide Wege, die man, wie man die Dinge steuern kann. Entweder direkt über die Touch-Geschichte oder halt bei BMW über den iDrive-Controller. Und im Moment ist es dann halt bei gewissen Fahrzeugen nur noch möglich, das Ganze über den iDrive-Controller zu steuern. Ich hoffe mal, der hat sich in den letzten Jahren verbessert, weil ganz früher war der jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Da musste man sich auch erst dran gewöhnen. Betroffen sind die Modelle aus der 3er, aus der 4er-Reihe, aus der X5-Reihe, aus der X7-Reihe und die Z4-Reihe. Und da aus der 4er-Reihe, so viel wie ich weiß, sind es auch nur einige Modelle. Bei den anderen genannten Typen sind es nach meiner Information alle Fahrzeuge.
Ja, was ja schon einiges ist. Und da muss ich auch wieder sagen, in den Fahrzeugen wird doch mittlerweile auch, glaube ich, CarPlay angeboten, oder?
Das soll weiterhin aber auch drin sein.
Aber, wow, soll, mein Gott, und das dann über iDrive steuern?
Ja, ich weiß nicht, wie das vernünftig funktionieren soll, keine Ahnung.
Weil ich habe nämlich jetzt im Urlaub auch gerade CarPlay mal genutzt, weil eine Freundin meiner Frau die Angewohnheit hat, über Google Maps Koordinaten zu verschicken, die ich ja in das Navi vom Auto nicht reinkriege. Mhm. Und habe dann CarPlay und Google Maps genutzt und war äußerst angenehm überrascht, wie gut es funktioniert. Wo ich auch gesagt habe, für was brauche ich dann überhaupt noch ein Navi im Auto? Ja. Ich habe mich da vorher, aufgrund, weil halt Navi im Auto ist, mit dem Thema eigentlich nicht so groß beschäftigt. CarPlay, klar, aber für alles andere als Navigation. Und wie gesagt, da war ich angenehm überrascht, wie gut das funktioniert. Ja. Beziehungsweise wie gut CarPlay im Prinzip mit dann Google Maps funktioniert. Oder wie gut Google Maps halt über CarPlay dann auf dem Bildschirm funktioniert. Und da keinen Touch zu haben,
ja, schwierig. Das halte ich für ein größeres Problem. Angeblich soll es auch Gutscheine geben, was heißt Gutscheine, soll auch eine Rückerstattung erfolgen in Form von 500 Euro für alle diejenigen, die halt kein Touchscreen im Fahrzeug bekommen. Wäre genau, mir allerdings auch nicht mitgeholfen.
Ja, und es soll ja die Option angeboten werden, das zu einem späteren Zeitpunkt eventuell wieder umrüsten lassen zu können, wo dann dieser Betrag, den man nachgelassen hat, dann wieder fällig wird.
Das habe ich heute auch gelesen, ja, richtig. Ja,
kann man machen, ist, denke ich mal, ja, ob es ja vernünftige Lösungen, ja, mal dahingestellt. Nur ich könnte mir das halt für mich nur schwer vorstellen, da keinen Touchscreen mehr zu haben.
Ja, wäre für mich auch ein No-Go. Also,
ja, vor allem mal gucken, welche andere Hersteller eventuell auch noch so reagieren müssen, ja.
Ja. Ja. Dabei, also ich habe ja berichtet, dass mein Display kaputt war im Fahrzeug. Und da hatte ich Glück, das wurde innerhalb von 3 Tagen repariert. Also
okay, war, Ersatzteile sollten ja hoffentlich dann auch noch da sein, ja. Die Frage ist halt, wie lange hat man dann ausreichend Lagerbestand zur Verfügung, um eventuell dann zumindest mal die Reparaturen ausführen zu können, ja.
Eben. Ja. Aber gut, ich meine, wenn es dann vielleicht so weit geht, dass sie dann an die Lagerbestände für die Ersatzteile gehen, ne? Das wäre dann auch denkbar in irgendeiner Weise.
Ne? Irgendwann wird jeder Bestand mal aufgebraucht sein. Das ist ja das Problem an der Sache, ja. Mhm. Ja. Nee, aber gut. Ich bin mal gespannt, welche anderen Fahrzeughersteller eventuell auch noch nachziehen müssen. Mhm. Man hatte ja eh schon in der Vergangenheit oder ganz am Anfang der Krise hatte man ja auch schon gehört, dass der ein oder andere Hersteller gerade auch diese Screens für die Anzeigen hat man ja bei dem einen oder anderen Hersteller ja gerade auch im Ausstattungssegment nach oben ja dann die Armaturen ersetzt gehabt durch LCD-Screens. Da hatte man ja auch schon Nachrichten gehabt, dass man da auf die Einführung bei Modell X oder Y verzichtet, weil man auch nicht an die Teile rankommt. Mhm. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es da aussieht, weil zumindest im Moment kannst du das als Option bei dem einen oder anderen, wenn es nicht halt an Serie ist, bei einem Paket ja auch noch nachbestellen. Deswegen mal gespannt, was das die kommenden Monate noch eventuell für Folgen hat, ja.
Ja, das bleibt weiterhin spannend.
Ja, vor allem da hätte ich nicht mit gerechnet, dass es jetzt auch anfängt bei Komponenten für ein Touchscreen. Ja.
Mit LC-Displays hätte ich jetzt auch weniger gerechnet. Also mit vielen anderen Dingen hätte ich eher gerechnet.
Ich denke mal, das hängt wahrscheinlich auch mit der Steuerung einfach zusammen. Der Screen an sich ist ja nicht unbedingt, je nachdem, was für ein Screen du hast, ist es ja nicht unbedingt von Hause aus ein Touchscreen, sondern der wird ja dann zum Touchscreen im Prinzip gemacht. Wahrscheinlich hängt es da irgendwo einfach dann auch wieder an der Steuerung, ja.
Möglich,
da greift wahrscheinlich eins. Irgendein Chip, der da auch wieder, ja.
Greift einiges ineinander.
Ja, das, ja, deswegen mal gespannt, ja. Aber das von BMW als erstes zu hören, ist schon, ja, hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet, ja.
Ja.
Vor allem, wenn du dann gesagt hättest, okay, irgendwo beim, keine Ahnung, bei den Kleinen oder so, aber gerade dann auch, was ja dann wirklich hier so X7 oder so betrifft.
Oberklasse.
Was ja.
Ja gut, ich meine, sie haben halt versucht, den ganzen Elektrobereich davon auszukapseln, weil da ist natürlich ein Touchscreen essentiell als Steuerungselement und die sind ja halt davon nicht betroffen. Ne? Und deswegen haben sie wahrscheinlich so großzügig bei den Verbrennerfahrzeugen ausgedünnt und haben halt die oder versehen die Fahrzeuge halt im Moment nicht mehr mit Touchscreen-Geschichten. Mhm. Ja. Naja, gut, sei es drum. Ist eh nicht meine Marke derzeit. Gut, aber ein Bericht oder ein Thema, was mich diese Woche sehr stark beschäftigt hat, im positiven Sinne, ist ein sehr ausführlicher Bericht bei The Information. Die haben sich in der letzten Zeit mit sehr positiven und sehr gut recherchierten Berichten hervorgetan und haben wirklich sehr viel für Aufsehen gesorgt in der Tech-Branche. Schon seit einigen Monaten kommen da nach meiner Meinung sehr, sehr schöne Berichte hervor. Und diesmal hat da wohl einer aus dem Bereich TSMC etwas geplaudert. Angeblich ein Informant direkt aus dem Herzstück von TSMC. Und der hat die Roadmap für die nächste Prozessorgeneration offengelegt, also die übernächste. Er hat über den M3 gesprochen. Der M2 sei mittlerweile ja mehr oder weniger schon relativ klar, wie er aussehen wird, hieß es in dem Bericht. Er soll auf der 5-Nanometer-Architektur basieren, also der M2, und soll im Endeffekt nur noch eine weitere, bessere Skalierungsstufe vom M1 sein. Und da ist er auch gar nicht so groß drauf eingegangen, auf die M2-Geschichte. Und nach wie vor hat er nochmal bestätigt, dass der dann, wie gesagt, zuerst in den MacBook Airs reinkommen soll und genau im Endeffekt nach dem gleichen Vorbild, wie die M1 aufgesetzt werden soll. M2, M2 Pro, M2 Max. Also das sollte das gleiche, nach dem gleichen Vorbild gestaltet werden, wie wir es ja jetzt bei den M1-Prozessoren auch kennen. Das wurde halt nochmal bestätigt, basiert also wie gesagt auch nochmal auf der 5-Nanometer Struktur. Und das Interessantere dabei ist halt, dass er halt von dem M3 gesprochen hat aber noch im Vorfeld nochmal eine kleine Randnotiz rausgehauen zum Mac Pro. Der Mac Pro soll Ende nächsten Jahres kommen, nach seiner Aussage, und soll als erstes mit einem aufgebohrten M1 Max rauskommen. Das Aufgebohrte hat er da nicht genau spezifiziert. Und das soll, wie gesagt, dann der erste Mac Pro sein. Und zeitnah 2023, im ersten Halbjahr, soll es dann nochmal eine Upgrade-Variante im Mac Pro-Bereich geben, auf M3-Basis. Und da wird es dann richtig interessant, weil der soll dann auf einer 3-Nanometer-Struktur basieren und soll dann mit 40 CPU-Kernen kommen und maximal 128 GPU-Kernen. Und das Ganze ist dann verteilt auf 4 DICE, also die CPU-Kerne. Und zum Start sollen da zwei Varianten rauskommen. Einmal mit 16 Performance-Kernen und mit 4 Effizienz-Kernen und 64 GPU-Kernen. Und dann die Top-Variante mit 32 Performance-Kernen und 8 Effizienz-Kernen und wie gesagt den 128 GPU-Kernen. Und das ist schon eine wahnsinnig aggressive Roadmap, die wir da sehen. Wir hatten uns ja auch in der letzten Sendung darüber geäußert oder spekuliert, wie sieht die kommende Roadmap aus? Und das ist ja für mich das Spannendste, was derzeit im Apple-Universum abgeht, wie sich die Prozessoren entwickeln und wie sich das Apple vorstellt.
Ja, gerade wie halt der Mac Pro
ja,
auf Apple Silicon halt sein wird, ja. Weil wir ja gesehen haben, was mit dem M1 Max halt möglich ist. Und das ja im Prinzip in Anführungszeichen nur ja ein Mobile-Chip ist, wie denn halt der Mac Pro sein wird, der als Desktop-Rechner ja dann auch ganz andere Voraussetzungen hat als ein MacBook Pro. Ja.
Ja, genau. Ja. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und da haben sich dann einige die Arbeit gemacht und haben dann die Roadmap von Intel dem Ganzen gegenübergestellt. Intel hat ja diese Roadmap mehr oder weniger auch schon offengelegt. Wir haben jetzt Alder Lake als aktuellste Generation, dann soll ja Raptor kommen als die nächste Generation. Und ich glaube, die übernächste Generation wird Meteor heißen im Intel-Bereich. Und selbst wenn man bis zu dieser dritten Generation vorgeht, ist der M3 denen noch weit voraus. Allein was man an den Daten sieht, die Intel jetzt rausgegeben hat, da soll halt einiges wohl passieren. Und ja, das stimmt mich natürlich extrem positiv. Und aufgrund, dass es halt auch die Information ist, die halt vom Seriositätsgrad recht hoch angesiedelt sind, von den Inhalten und von der Recherche, lässt das schon sehr viel Positives hoffen.
Ja, gerade 2023 klingt ja sehr realistisch, ja. Was 3 Nanometer betrifft, weil vor einiger Zeit kamen ja auch schon Informationen, dass TSMC nächstes Jahr 2022, wahrscheinlich Ende 2022 mit der 3 Nanometer Produktion anfangen will und dass Apple nicht der erste Kunde ist, ja, der da anscheinend beliefert werden soll mit der 3-Nanometer-Technik, was ich auch, denke ich mal, oder was für Apple, denke ich mal, auch Sinn macht. Lass erst mal gucken, wie die Produktion anläuft, wie so der Yield da rauskommt, ja, und lass die mal ein bisschen Erfahrung sammeln mit Chips, die sie für welchen Anwendungsfall oder Kunden auch immer dann produzieren und dann quasi einsteigen, wenn der Prozess abgehangen ist. Um es mal so auszudrücken. Deswegen kommt das sehr gut hin, was die Timeline betrifft. Ja, das scheint doch valide zu sein, die Info. Ob natürlich dann der Mac Pro wirklich einen aufgebohrten M1 Max bekommt und bedeutet das, dass vielleicht der M2 auch nur ein aufgebohrter M1 sein wird, muss man mal abwarten. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Aber mein Gott, was heißt mehr erhofft? Der M1 Max hat gezeigt oder hat ja auch schon überrascht. Von daher ein aufgebohrter M1, ja, auch wenn er sich dann vielleicht anders nennt, muss ja nichts Schlechtes sein und würde ja dann eh nur Werte bringen, die besser sind, höchstwahrscheinlich als das, was wir aktuell haben. Gerade im Mac Pro Intel Bereich, wo wir jetzt ja schon die Vergleiche gesehen haben zwischen MacBook Pro M1 Max und dem Mac Pro, das kann ja im Prinzip dann nur besser werden. Aber wie gesagt, ich hätte da vielleicht die Hoffnung gehabt, dass was anderes kommt als in Anführungszeichen nur ein aufgebohrter M1 Max. Ja.
Naja, gut. Ich meine, da muss man auch vielleicht die Erwartungen mal so ein bisschen runterschrauben, weil das, wie du es eben schon sagtest, das, was wir jetzt gesehen haben und aktuell am Start haben, ist ja exorbitant. Also ist meine Meinung, also das ist ja, und das sind ja auch Prozessoren, die im Moment nur im mobilen Umfeld stattfinden. Wenn die dann irgendwann in einen Desktop-Rechner kommen, kann man die ja ganz anders betreiben.
Ja, die Frage ist ja auch, was bedeutet dann Aufgebohrt? Wahrscheinlich.
Ja, das wurde ja nicht genau spezifiziert.
Ja, deswegen, das klingt vielleicht ein bisschen herabwertend oder nicht so, ja, wie soll ich jetzt sagen, nicht so toll. Oder überzeugend, wie es dann letztendlich wahrscheinlich sein wird, ja.
Ja, und ich meine, die Kernaussage war halt von dem Artikel, dass der M2 mehr oder weniger jetzt nicht so ein riesen Innovationsschub werden soll, aber der M3 soll dann nochmal so richtig Innovation bringen. Und ja gut, bis 2023. Wir haben ja auch schon öfter gesagt, die können ja nicht jedes Jahr so viel Gas geben. Irgendwann, und da ist ja das auch in Ordnung, wenn jetzt nächstes Jahr nicht so der wahnsinnige Speedbump kommt und wenn das einfach dann erst 2023 mit den M3s kommt, ist ja doch auch vollkommen okay.
Ne? Ja, vor allem Meinung. Musst du auch mal gucken, der muss ja einiges im Voraus, ist ja das Chip-Design eh schon final. Du machst das ja nicht von heute auf morgen, also von daher.
Ja. Ich meine, das, was wir jetzt an aktuellen Geräten sehen, ist ja in der Apple-Entwicklungsabteilung schon kalter Kaffee. Also die ganzen Entwickler, die sind ja schon in einer ganz anderen Welt unterwegs. Wir sehen ja jetzt im Endeffekt abgehangen, also für Apple alte, abgehangene Produkte, die wir jetzt gerade als ganz neu und ganz, ganz toll empfinden, was sie auch sind. Aber das ist ja für Apple schon ganz alter und kalter
Kaffee. Die atmen natürlich schon wieder an der, vielleicht sogar schon an der übernächsten Generation. Ja.
Davon ist auszugehen. Ich meine, Apple ist sich auch, ist auch gut beraten, wenn sie wirklich Gas geben und nicht nachlassen. Nur so können sie dann auch weiterhin ihren Vorsprung halten, den sie ja jetzt zweifelsohne haben.
Ja, aber wenn die wirklich 2023 auf 3 Nano ja diese Chips bringen, ja, mit den Daten.
Ja.
Puh, holla die Waldfee. Also jetzt für Intel und AMD ganz eng. Also gerade im Desktop-Bereich dann, da wird es ja wirklich ganz eng, weil da siehst du ja dann gerade im Mac Pro, ja, wo dann im Vergleich zu Intel der Hammer hängt, um es mal so auszudrücken. Und ja, das sieht nicht so gut aus.
Ja, ich meine, der Alder Lake oder Elder Lake, wie er auch nennt, der ist ja performance-technisch in vielen Bereichen gar nicht schlecht, aber er ist nicht effizient. Ist
ja, das ist es halt. Das, was wir auch immer gesagt haben. 240
Watt durch. Das ist,
bis zu 300, glaube ich sogar. Ja.
Ja, das ist nach meiner Meinung nicht mehr zeitgemäß in der heutigen Zeit. Man sieht dass Apple anders kann.
Genau, nach dem, was Apple jetzt gezeigt hat, ist, also spätestens jetzt ist es nicht mehr zeitgemäß. Deswegen mal gucken, inwieweit Intel da das Ruder noch rumreißen kann. Ich glaube, selbst AMD hat da nichts irgendwo in der Schublade, was passt, was halt jetzt Performance per Watt betrifft. Ja. Das ist halt, das ist eigentlich für die kommenden Jahre das Schlagthema. Und da scheint Apple wirklich sehr gut aufgestellt zu sein. Ja,
ja, und das ist auch aus vielen Gründen ein sehr wichtiges Thema, was diese Performance per Watt-Geschichte.
Ja. Genau, und wir hatten ja eh schon gesagt, Intel bzw. AMD müssen sich da warm anziehen, um es mal so auszudrücken. Und du hattest ja jetzt über die GPU-Kerne gesprochen. Wir haben gesehen, wie die GPU-Leistung im Max jetzt ist. Da muss sich auch Nvidia und AMD warm anziehen, was das betrifft. Und wie wir es auch schon gesagt haben mit Apple Silicon, da kann eigentlich können sie nur froh sein, dass die Chips auch nur in Apple-Hardware verfügbar sind, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz großer Vorteil für die ganze Windows-Plattform. Für die Kunden ein riesen Nachteil.
Es ist für den Markt schade und man kann nur hoffen, dass andere ARM-Hersteller irgendwo da halt Anschluss finden können die nächsten Monate, Jahre. Dass da auch noch entsprechend Druck kommt, beziehungsweise Bewegung einfach in den Markt. Und stell dir mal vor, Apple würde die Chips anbieten auf dem freien Markt. Also ich kann mir einen sehr gut vorstellen, der gerne in seinen ob er es gerne macht und wie er es, das ist wieder die andere Frage. Aber ich denke, dass Microsoft in ihren ARM-Produkten mit Windows diese Chips gerne hätte.
Ja, auf jeden Fall. Davon ist auszugehen.
Ja. Weil die sehen ja auch, wo die Zukunft ist. Ja.
Ja.
Vorstelle das mal. Ja, okay. Vorstellen kann man es ja schon. Und es wird ja auch von vielen Apple-Nutzern nach wie vor gewünscht, ja, dass Microsoft bitte doch ARM-Versionen von Windows zur Verfügung stellt, die sie dann auch auf ihrem MacBook Pro installieren können.
Es gibt
auf ihrem Apple Silicon Mac installieren können.
Es gibt viele Kunden, die halt leider noch Windows mit Macs benutzen wollen oder sogar müssen. Hm. Und das wird dann irgendwann ja auch ganz schön knapp. Irgendwann gibt es keine Geräte mehr.
Ja, aber ich gehe mal fest davon aus, dass das kommt. Ich denke nicht, dass sich dann Microsoft immer dagegen sträuben wird.
Ja, klar.
Apple ist jetzt dabei, die komplette Bootpalette umzustellen. Und es ist einfach auch ein Markt für Microsoft, was Windows betrifft. Die wollen natürlich ihre eigene Plattform beziehungsweise ihre Lieferanten beziehungsweise ihre Kooperationspartner da entsprechend bedienen und da halt ARM entsprechend pushen. Aber ich denke nicht, dass sie langfristig drauf verzichten wollen.
auf lange Sicht gesehen, denke ich, können sie sich dem nicht entziehen. Mhm. Das ist nicht möglich. Ja. Gerade wenn sich das Ganze so weiterentwickelt, wie wir hier gerade sehen mit dem M3 etc. Also wenn das wirklich alles so eintrifft, dann kann sich das Microsoft, glaube ich, nicht leisten, sich dem Thema zu entziehen.
Es würde im Prinzip Microsoft ja auch widersprechen, die ja eigentlich Windows gerne über allem Einsatz hätten. Ja, klar, momentan halt ihre eigene Plattform, beziehungsweise diese Xbox Anywhere, okay, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich denke, dass zu der Philosophie Windows auf Apple Silicon eigentlich sehr gut passen würde. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, aber lass uns nochmal in die Gadget-Ecke abbiegen oder wolltest du noch irgendwas zu sagen zu dem Thema?
Nö. Nee.
Okay, gut. Weil du hattest ja auch so einen zeitlichen Rahmen und den hatte ich eigentlich auch.
Das wollte ich eigentlich. Gott, für das erste Mal jetzt nach so langer Zeit.
Na, so langer Zeit. Du bist, als ob wir jetzt 3 Wochen Pause gemacht haben. Aber es war schon ungewohnt. Mir fehlte auch irgendwie was, weil das irgendwie auch schon zu einem geregelten Wochenablauf dazugehört, einmal in der Woche hier unser Bestes zu geben, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich habe mal wieder 2 kleine Gadgets, die ich getestet habe und mir angeschaut habe. Und ich bin ja in der letzten Zeit so ein bisschen ruhiger geworden, was das Thema Gadgets anbelangt. Ich teste nicht mehr jeden Kram, sondern auch nur Dinge, die ich jetzt auch wirklich selbst im Alltag benötige und auch am besten noch täglich benutze, weil bei vielen Gadgets, die ich in der Vergangenheit getestet habe, war es ja so, naja, ich habe es mir angeschaut, ich habe es getestet und dann sind sie dann irgendwie auf den großen Haufen gewandert und da liegen sie dann und fristen ihr Dasein. Und das habe ich jetzt ein bisschen verändert und möchte jetzt wirklich nur noch Produkte testen, die bei mir auch täglich oder öfter, sagen wir mal, eingesetzt werden. Der erste Punkt ist ja der, dass ich ja vor ein paar oder beim Marktstart mir ja schon so ein AirTag geshoppt habe und den auch am Schlüsselbund betreiben wollte und das habe ich auch getan. Ich habe mir dann zeitweise so einen günstigen Silikonanhänger für, ich glaube, 3 Euro bei Amazon geshoppt. Es war ja auch alles ganz schön und gut und hat auch quasi das getan, was er sollte. Er hat das Ding am Schlüsselbund festgehalten. Und das war auch in Ordnung. Ich habe aber auf ein spezielles Produkt gewartet, was eine ganze Zeit lang in Deutschland nicht verfügbar war. Oder wo ich besser gesagt vor ein paar Tagen noch kein Testmuster bekommen habe. Aber jetzt hat mich endlich das Testmuster erreicht, nämlich von der Firma Nomad, der Leather Keychain. Das ist letztendlich ein extrem hochwertig verarbeiteter Schlüsselanhänger, Aufbewahrungsschlüsselanhänger für den AirTag. Und das Besondere daran ist, dass der AirTag komplett im Keychain verschwindet. Also er ist von beiden Seiten ummantelt mit Leder. Nomad setzt da ja auf ganz spezielles Leder aus einer speziellen alteingesessenen Gerberei aus den Staaten, also auf einer Traditionsmarke. Also die verwenden ja eine ganz spezielle Art von Leder. Da hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, wo wir über andere Nomad-Produkte gesprochen haben. Das möchte ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, wie speziell und wie schön dieses Leder ist. Und das Schöne ist daran halt, dass der AirTag komplett, wie ich es eben schon sagte, ummantelt vom Leder ist und somit auch keine Kratzer bekommen kann von keiner Seite. Und viele Hersteller haben es ja so gemacht, wie es auch Apple getan hat. Die haben halt so einen offenen Schlüsselanhänger designt und da hängt dann von beiden Seiten quasi dieses hochglanzpolierte Aluminium von dem AirTag und das ist natürlich dann sehr kratzempfindlich. Und hier ist es halt so, dass der AirTag komplett geschützt ist. Vielen mag es vielleicht auch egal sein, ob der AirTag jetzt Kratzer bekommt oder nicht, aber viele haben wahrscheinlich auch den Ansatz, dass sie gar nicht nach außen demonstrieren möchten, dass da ein AirTag dran hängt. Und hier kann man auf den ersten Blick nicht erkennen, dass an diesem kleinen Leder Keychain oder Leather Keychain ein AirTag drin steckt. Das kann man so auf den ersten Blick nicht erkennen. Ja, hochwertige Verarbeitung, wie man das von Nomad gewohnt ist. Ein schöner mitgelieferter Metallring am oberen Ende in schwarz eloxiert. Das ist hier, ich habe mich für die braune Variante entschieden. Das ist ein zweifarbiges Design. Braun-schwarz in dem Fall. Sieht sehr schick aus und ist die übliche Nomad-Designsprache. Also wer Nomad-Produkte kennt, der wird sich mit dem Produkt, denke ich, sehr gut identifizieren können. Passt also perfekt in die ganze Nomad-Design-Welt. Preislich gesehen habe ich heute festgestellt, dass Amazon etwas höher ist als der freie Marktpreis. Derzeit bekommt man den freien Markt für 34,95 €. Und ich finde durchaus ein sehr angemessener Preis für dieses hochwertig verarbeitete Produkt. Finde ich sehr, sehr schick und hängt jetzt bei mir am Schlüssel bunt. Ja. Das nächste Produkt ist eine Produktpremiere, nicht von der Art und Weise oder nicht vom Produkt an sich, sondern von der Marke, die mich hier erreicht hat. Das ist ein Hersteller aus den Niederlanden, die Firma Decoded. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, hochwertige Cases für iPhones, für iPads, Lederarmbänder für Apple Watches zu produzieren und das in einer etwas gehobene Qualität, in einer gehobenen Qualitätsklasse. Und da war ich einfach so ein bisschen skeptisch, das behaupten ja letztendlich sehr viele Hersteller von sich, dass sie Premium-Produkte produzieren und wenn man sie dann letztendlich in der Hand hat, naja, dann ist es dann doch nicht so Premium. Aber hier wurde das Versprechen auch eingehalten. Also ich habe das vor ein paar Tagen bekommen, habe mir das genau angeschaut und es handelt sich um die Decoded Leder Slim Case für das iPad Pro, logischerweise für mein aktuelles iPad Pro 12,9 Zoll in der 2021er Version. Und das ist extrem schön verarbeitet. Wir haben auf der Innenseite ein Mikrofaser, also die Mikrofaser ausgeschlagen, dort wo das iPad auch befestigt ist letztendlich. Und das Folio, also das Cover ist natürlich auch mit Mikrofaser ausgeschlagen. Das, weil es halt letztendlich auch auf dem Display liegt. Und auf der Rückseite hat man halt die Vorrichtung, wo man das iPad reinklippen kann. Sehr schön verarbeitet. Die Clips sind sehr fest, dennoch auch so flexibel, dass sie am Gehäuse vom iPad keine Kratzer hinterlassen. Wie gesagt, die ganze Innenseite ist schön mit Mikrofaser ausgeschlagen. Wir haben eine Aussparung für den Apple Pencil. Natürlich haben wir eine passgenaue Kameraaussparung auf der Rückseite. Und dieses faltbare Cover, was auf dem Display liegt, das ist wie gesagt faltbar und man kann es dazu verwenden, das Case in verschiedene Positionen aufzustellen, entweder hochkant oder auch als etwas aufgestellte Version, wenn man etwas mit schreiben will oder mit der Display-Tastatur arbeiten will, kann man das iPad in verschiedene Positionen versetzen. Also dieses übliche Folio-Case, was es auch von Apple gibt in einer etwas anderen Form, gibt es jetzt, wie gesagt, auch von der Firma Decoded, gibt es in zwei verschiedenen Farben, einmal in Schwarz und einmal in Braun. Ich habe mich in dem Fall für Braun entschieden, weil das einfach zu den ganzen Taschen passt, die ich auch von anderen Herstellern im Einsatz habe. Ja, ein sehr hochwertiges Leder, wie ich finde. Und die Nähte sind exakt und sehr gut verarbeitet. Also die Verarbeitungsqualität ist auf einem sehr hohen Level. Ich würde sagen, durchaus auch vergleichbar mit Premium-Marken wie Nomad. Also da muss sich die Firma Decoded auf keinen Fall hinter verstecken, um jetzt mal so einen gewohnten Vergleich einzubringen. Weil ich glaube, Decoded ist jetzt so in der Masse, glaube ich, noch nicht so bekannt wie jetzt zum Beispiel Nomad. Und das ist für mich immer so ein Vergleichspunkt, Nomad als Premium-Produkt und da muss ich, wie gesagt, Decoded nicht hinter verstecken. Ja, preislich gesehen liegt das Ding bei 99 € für die 12,9 Zoll Variante und es gibt auch natürlich eine 11 Zoll Variante und die liegt bei 79 €. Jo. Durchaus ein angemessener Preis für ein hochwertig verarbeitetes Echtleder Slim Cover für das iPad Pro. Tja, so viel dazu.
Gut, ja, auch wieder was gelernt, weil das, die Marke kannte ich jetzt auch noch nicht.
Ja, die Marke ist jetzt erst in den letzten Monaten so richtig gepusht worden. Aus vielen Ecken hat man halt Decoded gehört. Und ja, gut, und dann habe ich mich jetzt halt mal selbst davon überzeugt, wie gut die Marke ist. Und sie ist in meinen Augen doch sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Ja, oder die Produkte sind sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Und es hat da gerade gepasst, weil ich halt auch ein Case fürs iPad gesucht habe. Ja. Gut, das hätten wir dann auch. Und ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angelangt.
Genau, ja.
Ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann irgendwann nächste Woche wieder, weil ich denke, das war es eigentlich für diese Woche. Wir werden jetzt am Wochenende schon wieder eine neue Folge aufnehmen. Nee, ich glaube nicht. Das sind wir zu nah. Dann überleg dir eine Sonderfolge, Thomas. Das liegt in deiner Hand.
Das liegt in meiner Hand. Den Ball mal wieder schön zu mir gespielt. Jawohl.
Ja, so ist das.
Ja, mal gucken, vielleicht finde ich ja noch 2-3 Themen, die ich jetzt die letzte Woche verpasst habe, ja.
Ja, damit du auch wirklich weißt, was du verpasst hast, ne? Ja, genau, ist schon klar.
Ja.
Okay. Ja.
Dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
Bevor wir jetzt noch länger hier versuchen, die Sendung künstlich in die Länge zu ziehen, machen wir das Ding dicht und wir hören uns dann nächste
Folge.
Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen, fällt mir gerade ein. Ein Gewinnspiel, Mensch. Ui. Ich habe doch in der letzten Folge versprochen, wir machen ein Gewinnspiel und wir machen es dieses Mal etwas
einfacher. Für diejenigen, einfacher. Die noch dran sind.
Was heißt einfacher? Ich meine, die Teilnahme war ja in der letzten Zeit auch schon extrem einfach. Nein, wir machen dieses Mal ein Tassenset, bestehend aus 2 Tassen, logischerweise, wenn es ein Set ist. Es besteht einmal aus unserer klassischen normalen Tasse und einmal aus unserer ganz neuen Tasse, ist ja ein Becher, es ist ein To-Go-Becher. Und das verlosen wir, wie gesagt, einmal. Und die Teilnahme ist ganz simpel. Einmal eine E-Mail schreiben an gewinnspielwochen@geek-café.de. Ja, die Teilnahme ist dann bis zur nächsten Sendung. Da würde ich mich jetzt beeilen, wenn wir jetzt wirklich am Sonntag die nächste Sendung aufnehmen, dann wird's knapp.
Ja, das ist natürlich auch schade, ja, weil.
Ja, dann verlosen wir nochmal eine neue Tasse.
Okay. Oder das liegt doch nach dem Deal.
Das ist ja kein Problem. Ein paar haben wir ja noch. Ein paar Tassen haben wir ja noch im Schrank, auch wenn das andere Leute anders bewerten. Mit den Tassen im Schrank.
Ich hab's verstanden, ja.
Ja, okay, gut. Gut, in diesem Sinne, ab in den Feierabend und wir hören uns dann irgendwann demnächst wieder.
Genau, bis dann.
Also, tschüss.
Tschüss.